Wenn Menschen sich verabschieden oder wenn man so miteinander telefoniert und man weiß, jemand begibt sich auf eine Reise oder beginnt einen neuen Weg, dann wünscht man sich gegenseitig etwas oder man erinnert noch an etwas. So zum Beispiel, komm gut an, das wird schon gut werden oder denk noch an dies oder jenes, vergiss nicht, hast du daran gedacht? Zum Beispiel, wenn jetzt wie der Benjamin, von dem wir eben gehört haben, sagen, du schaffst das schon mit deiner Prüfung, das wird schon, Gott ist bei dir, wenn man ihn vorher ermutigen möchte. Oder die Herausforderung, die ansteht, die wirst du meistern. Oder so ein Klassiker, wenn man so miteinander telefoniert, vergiss den Herd nicht auszumachen, wenn du gehst, wenn du jetzt noch einen längeren Weg vor dir hast. Oder Eltern zu ihren Kindern, vergiss nicht die frische Unterwäsche. Es gibt eine Stelle in Johannesevangelium, da redet Jesus zu seinen Jüngern. Es war eine emotionale Zeit für sie alle. Es war nämlich kurz vor seinem Tod. Und gerade ist Jesus noch wie ein König in Jerusalem eingezogen. Und dann haben sie zusammen, er und seine 12 Jünger, das letzte Abendmahl miteinander gegessen. Und jetzt verabschiedet Jesus sich. Er wird gehen. Und für die Jünger, die noch so im Höhenflug waren, war die Ansage Jesu wie ein Absturz, wie ein Flugzeugabsturz mit einer harten Bruchlandung. Und im Johannesevangelium ist es einmalig, eine längere Abschiedsrede von Jesus zu lesen, bevor er gehen wird. Er spricht nämlich zu seinen Jüngern ganz direkt und möchte ihnen Mut zusprechen. Er erinnert sie an Dinge, die er gesagt hatte, die er gelehrt hatte. Er spricht unter anderem über den Weg zu Gott, dem Vater, oder über das Versprechen, dass sie den Heiligen Geist bald empfangen werden. Und in diesem Zusammenhang taucht ein Vers auf, der die Jünger wahrscheinlich umgehauen hat. Wir lesen in Johannes 14, Vers 12. Ja, ich versichere euch, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wenn das nicht in der Bibel stehen würde, dann würden vielleicht einige sagen, das ist Irrlehre, wenn man sowas behaupten würde, noch größere Taten als Jesus zu vollbringen. An einer anderen Stelle sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, wenn ihr Vertrauen zu Gott habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur das tun, was ich mit dem Feigenbaum getan habe, ihr könnt dann sogar zu diesem Berg hier sagen, heb dich hoch und stürz dich ins Meer. Und es wird geschehen. Das ist etwas Krasses, was Jesus seinen Jüngern da verspricht. Diese Voraussage für diejenigen, die an Jesus Christus glauben, für diejenigen, die Jesus nachfolgen. Wenn wir uns mal erinnern, was hat Jesus eigentlich alles getan? Jesus hatte Dämonen ausgetrieben. Er hatte Menschen von Belastungen und von Krankheiten geheilt. Und darunter waren Blinde, die nicht mehr sehen konnten. Und dann konnten sie plötzlich die Augen wieder öffnen und das Sonnenlicht sehen. Stumme, die kein Wort sprachen. Jesus verhalf ihnen zu einer Stimme, damit sie Gott loben und ihre Liebsten ansprechen konnten. Taube waren darunter, die kein Vogelgezwitscher oder das Rauschen des Windes hören konnten. Aber dann das freudige Erlebnis, dass sie das allererste Mal wahrnehmen durften. Gelähmte, die sich nicht bewegen konnten und immer auf die Hilfe anderer angewiesen waren. Jesus heilte sie und sie konnten ohne Hilfe herumlaufen, ohne Hilfe ihr Leben meistern. Er hatte todkranke Menschen von ihrer Krankheit geheilt. Und dann gibt es noch andere Wunder, die in der Bibel berichtet werden. Zum Beispiel, dass durch Jesus die Jünger einen wunderbaren Fischfang bekommen hatten. Hat sie nochmal aufs Wasser geschickt und gesagt hat, werft noch einmal eure Netze aus. Und dann hatten sie so viele Fische im Netz, dass das Boot zum Überlaufen voll Fische gewesen ist. Er verwandelte Wasser zu Wein und versorgte eine ganze Hochzeitsgesellschaft damit. An einer anderen Stelle versorgte er 5000 Menschen nur mit 5 Broten und 2 Fischen. Er lief über Wasser. Er stillte einen tobenden Sturm. Jetzt kommt die Zusage, ihr werdet auch solche Dinge tun, sogar noch größere Taten vollbringen. Ich bin noch niemandem begegnet, noch habe ich von jemandem gehört, der einen Sturm stillte, der auf Wasser lief oder der Brot vermehrte, so wie es Jesus tat. Okay, man kann sagen, ja, von Heilungswundern habe ich gehört und gelesen und wir lesen davon auch in der Apostelgeschichte. Das ist ja ein Zeugnis dafür, welche Wunder die Apostel noch gemacht haben, die ersten Christen, die sie erlebt haben. In Apostelgeschichte 5, Vers 12 heißt es, durch die Apostel geschahen unter dem Volk eine Menge erstaunlicher Zeichen und Wunder. Und ja, ich habe von Menschen gehört, die geheilt wurden. Und ich kenne sogar wenige Menschen, die es an ihrem eigenen Leib erfahren haben, dass sie geheilt worden ist, dass plötzlich Schmerzen nicht mehr da waren, dass eine Krankheit plötzlich weggenommen wurde. Aber noch größere Dinge tun als Jesus? Noch weit darüber hinaus? Geht das eigentlich? Kann man das? Kann man noch größere Taten hinkriegen als Jesus? Hat er nicht selbst die größte Tat der Menschheitsgeschichte vollbracht? Er ist doch für die Menschheit, für dich und für mich ans Kreuz gegangen, um uns von der Sünde zu befreien. Können wir da das noch übersteigern? Können wir das noch irgendwie, können wir da noch etwas draufsetzen? Jesus hat diesen Beziehungskiller zwischen mir und Gott, zwischen mir und anderen Menschen entfernt, sodass eine ungestörte und eine bedingungslose Verbindung möglich ist. Aber wenn die Bibel von größeren Taten spricht, was heißt das? Was bedeutet das? Selbst wenn wir in die Bibel schauen und wir ehrlich sind, haben die Apostel auch keine größeren oder mächtigeren Wunder als Jesus vollbracht. Es ging Jesus also nicht in erster Linie um so physische oder sichtbare Wunder, die man so sehen kann, die man erspüren kann. Wenn Jesus seinen Nachfolgern zusprach, ihr werdet größere Werke tun oder Wunder vollbringen, bezog er sich nämlich auf etwas anderes, und zwar auf das Ausmaß des geistlichen Heilswunders. Jesus predigte nie außerhalb von Palästina. Doch seine Nachfolger verbreiteten das Evangelium in der ganzen Welt. Jesus durchstreifte ein Gebiet, das ungefähr so groß gewesen ist wie Hessen. Okay, also es war nicht mega groß, das Gebiet, in dem er gelehrt hat und in dem er Menschen begegnet ist. Und er hatte auch nur einen begrenzten Kontakt zu Nichtjuden. Er hat sich hauptsächlich auf die Juden beschränkt. Aber die Jünger, insbesondere Petrus und später dann Paulus, würden die nichtjüdische Welt mit dem Evangelium erreichen. Die Zahl an Menschen, die an Jesus Christus glauben, würden auch weit über die paar Leute hinaus wachsen, die ihm nachfolgen zu seinen Lebzeiten, weil Menschen einfach das Evangelium in die Welt getragen haben und von ihm erzählt haben und dann nachgefolgt sind. Und so lesen wir auch schon in der Apostelgeschichte, gleich am Anfang, von größeren Wundertaten, wo sich 3000 Menschen an einem einzigen Tag, am Pfingsttag, bekehrt haben. Es geht hier also weniger um sichtbare physische Wunder, sondern um die exponentielle Verbreitung des Evangeliums, was Jesus selbst so ja nie getan hat, weil er nur in einem kleinen, begrenzten Gebiet gelehrt hat. Aber er hat den Grundstein dafür gelegt. Und seine Jünger, alle Generationen von Nachfolgern, haben auf diesen Grundstein Jesu dann aufgebaut. Und dazu hat er dann seine Jünger beauftragt und auch bevollmächtigt. Er sagt zu ihnen, ihr schafft das, ihr könnt das. Und so gingen sie. Sie gingen zu den Menschen und predigten das Evangelium. Und das Evangelium, ja gut, das ist nicht mit einem Satz so zu sagen, aber es ist halt die frohe Botschaft, dass Gott dir und mir nahe kommt und du und ich, dass wir Gott nahe kommen können. Und zwar in der Person von Jesus Christus. Es ist die frohe Botschaft, dass Jesus Christus die Sünde durch seinen Tod am Kreuz auf sich nahm. Die Sünde liegt nicht mehr auf unseren Schultern. Und sie zerstört nicht mehr die Beziehung zu Gott. Vorher hat sich die Sünde in uns gegen Liebe gerichtet, die eine bedingungslose und eine ungestörte Begegnung ermöglicht. Vorher war immer alles irgendwas gestört oder man hatte irgendwie immer eine Bedingung gestellt. Wenn dann. Das Schlimme an der Sünde ist ja, dass sie die Liebe missachtet, verleugnet und verrät. Und vorher waren wir, müssen wir uns eingestehen, du und ich, von Gott, der die Liebe ja verkörpert, getrennt, weil wir durch unsere Selbstbezogenheit von ihm weggelaufen sind. Ja, wir haben Gott missachtet, wir haben ihn verleugnet, wir sind ihm weggelaufen, weil wir gesagt haben, wir wollen unsere eigenen Wege laufen. Wir wissen es besser als du. Aber mit dem Heilswunder Jesu ist nun eine reale Beziehung zu Gott möglich, eine ungestörte Beziehung zu Gott möglich. Es ist die frohe Botschaft, dass Jesus Christus auferstanden ist und uns ein neues Leben auch ermöglicht. Er ist der Retter und er ist der Herr über Leben und Tod. Er macht unsere toten Seelen wieder lebendig. Ein neues Leben eröffnet sich, das von Liebe geprägt wird und ja, in Ewigkeit auch in die Ewigkeit hineinreicht, in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Ich erinnere mich an eine Lebensphase von mir, in der ich auch meine eigenen Wege lief. Da fragte ich nicht nach Gott, ich fragte nicht nach dem, was er wollte. Ich fragte auch nicht nach einer Beziehung, grundsätzlich nach ihm. Ich bin da so selbst in mein Leben reingestolpert und habe geguckt, was der Tag so sich ja, bringt. Und dabei habe ich mich immer weiter von Gott distanziert. Aber ich muss dann auch eingestehen, dass das auch die Zeit gewesen ist, in der ich viele Menschen dann verletzt habe, weil ich sie, bildlich gesprochen, so im Regen stehen ließ. Und am Ende dieser Phase habe ich gemerkt, ich war richtig frustriert, weil andere Menschen plötzlich wütend auf mich gewesen sind. Und ich war auch dann unglücklich mit mir selber, weil ich keinen Sinn mehr in meinem Leben hatte und hatte auch keinen Plan, wie es nun weitergeht. Und dann lief ich zurück. Lief ich zurück wie der verlorene Sohn. Und ich bekannte, dass ich auch falsche Wege gegangen bin und dass ich zurück möchte. Und so erfuhr ich ganz praktisch, wie Gott mir die Last von meinen Schultern genommen hat. Und ich hatte sogar das Gefühl, danach aufrechter zu stehen und leichtfüßiger, fast schwebend zu laufen. Und die schwere Last wurde von meinen Schultern genommen. Das Evangelium, dass Gott uns annimmt und dass wir zu ihm kommen dürfen, entfaltet seine Macht spürbar bei den Menschen. In der guten Nachricht, in dieser guten Botschaft steckt große Kraft. Sie hat Power. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, ihn als Retter und Erlöser von Schuld und Sünde bekennt und ihn auch als Herrn über sein Leben annimmt, dass er diese Wirkung des Evangeliums erfahren hat oder wenn er es tut, erfahren wird. Und die Wirkung selbst kann unterschiedlich erstmal sein. Aber in allererster Linie führt sie immer erstmal in die Freiheit und zum Frieden, weil wir von der Führung der Sünde einfach befreit worden sind. Im gleichen Kapitel sagt Jesus im Vers 27, was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Diese Befreiung, dieser Frieden macht sich dann auch bemerkbar, weil wir bedingungslos Gott und anderen Menschen nun begegnen können. Und ich habe mir mal so Gedanken gemacht, was kann das sein? Wie äußert sich das denn, dieser Frieden und diese Befreiung? Und da finde ich im Epheserbrief eine ganz gute Beschreibung, weil da wird der neue Mensch beschrieben, der sich absetzt von dem alten Menschen. Und so werden wir nämlich als neue Menschen Wahrheit sprechen und nicht mehr lügen. So werden wir einen inneren Frieden verspüren und die Wut und die Unsicherheiten in uns werden gehen. So werden wir großzügig mit dem umgehen, was uns Gott gegeben hat und nicht alles für uns selbst behalten, egoistisch sein. So werden wir andere Menschen ermutigen, anstatt über sie zu reden. Wir werden anderen vergeben, ohne uns rächen zu wollen oder ihnen Schlechtes zu wünschen. Wir können für Gerechtigkeit einstehen, weil andere Menschen uns durch die Liebe, die Gott uns geschenkt hat, plötzlich wichtig werden. Das Evangelium vertreibt Angst in uns, die vorher da gewesen ist, weil wir auf den schauen, der alles überwunden hat. Er erlöst uns von Zwängen und von dämonischen Belastungen, weil wir ein neues Leben durch ihn bekommen. Hört auch die Sinnlosigkeit in unserem Leben auf. Die verändernde Kraft des Evangeliums ist wie, wenn ein komplett neues Betriebssystem auf ein Computer, Laptop oder vielleicht sogar Smartphone gespielt wird. Wenn man ihn oder das Handy einschaltet, den Computer einschaltet, das Betriebssystem hochfährt, dann kommt auf dem Bildschirm etwas ganz anderes an. Und wir müssen uns vorstellen, das ist nicht irgendwie ein Update oder sowas, was irgendwas versucht irgendwie auszugleichen oder sowas. Nee, es ist komplett neu. Vorher die Fehler, die da gewesen sind, die Bugs im Betriebssystem, die gibt es nicht mehr, weil es ein ganz neues Betriebssystem ist, ein fehlerfreies Betriebssystem. Das neue Programm eröffnet auch neue Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte mit dem alten. Und so ist es auch mit uns Menschen. Menschen, die sich bekehrt haben. Menschen, die Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben. Denn Christus verändert sie. Er spielt sozusagen ein neues Betriebssystem auf ihre Herzen auf. Und Jesus fordert seine Jünger, seine Nachfolger aller Generationen auf, dass sie sein Evangelium verbreiten, damit Menschen ein neues Leben bekommen. Also dieses neue Betriebssystem aufgespielt bekommen. Ein Leben, das dann auch in ihm begründet ist. Und wenn wir das ernst nehmen, was Jesus sagt, dann lasst uns das Evangelium auch wirklich in die Welt tragen. Viele von uns, ich eingeschlossen, haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Wir sind oft blockiert. Und ich kenne das zu gut. Und in den letzten Jahren als Pastor habe ich auch selbst mitbekommen, dass ich nicht der Einzige bin, der blockiert ist, die gute Botschaft in die Welt hineinzutragen. Es gibt nämlich Angst. Angst vor dem Ungewissen, Angst vor Ablehnung, Angst, dass einem die Worte fehlen, dass man plötzlich nicht mehr sprechen kann, Angst vor den Worten anderer, dass sie verletzend sind, Angst vor Scham, dass man halt einfach peinlich berührt ist, Angst vor erdachten Worst-Case-Szenarien. Mit 14 Jahren kam ich frisch in die Lübecker Jugend. Meine Eltern haben mich da so hingeschickt und sagten, guck dir das mal an. So. Vorher hatte ich Gemeinde nur so erlebt, ich bin mitgekommen in den Kindergottesdienst. So. Meine Eltern haben mich mitgenommen. Umso älter ich wurde, umso langweiliger wurde es für mich. Und ich hatte eigentlich keine Lust auf Gemeinde. Und meine Eltern sagten, geh mal dahin, wozu ich eigentlich keine Lust hatte. Bin dahin gekommen und das Erste, was sie gemacht haben, ist eine Evangelisation. Das heißt, ich bin mitten in einen Einsatz gerutscht mit 14 Jahren, der keine Lust hatte auf Gemeinde und der selbst noch nicht mal für Jesus richtig entschieden gewesen ist und stehe da auf der Straße. Die Jugendgruppe hat einen großen Linienbus besorgt, wo es dann Kaffee und Kuchen drin gab und haben dann in der Lübecker Fußgängerzone versucht zu missionieren. Sie haben die Leute eingeladen, um mit ihnen in dem Bus zu sprechen. Und es gab ein Abendevent, eine Woche lang, also gab es jeden Abend ein Event. Und zu diesen Abendevents wurde eingeladen. So, mit den Leuten habe ich natürlich nicht gesprochen, weil ich mich nicht getraut habe. Ich habe dann Flyer verteilt. Und selbst davor, mit 14 Jahren, hatte ich Angst, nur diese Flyer zu verteilen. Weil ich so Gedanken hatte, wenn jetzt jemand aus meiner Schule kommt und mich sieht, wie ich christliche Flyer verteile, was würden die denken? Was würden die denken? Würden die mich noch cool finden? Würden die über mich lästern? Würden die mich so vielleicht sogar beleidigen? Würden die mich ausgrenzen? Bin ich dann nicht mehr irgendwie einer von denen, die was zu sagen haben in der Schule? Am Ende ist davon nichts passiert. Aber Angst hatte ich damals trotzdem. Knapp 20 Jahre später, in Ingolstadt. Ihr wisst, wir hatten auch als Jugend mehrere Evangelisationseinsätze. Und mit den Leuten, mit denen ich dann unterwegs war, ist mir sozusagen das Gleiche begegnet bei denen, wie ich sie die Angst hatte vor 20 Jahren. Jetzt hatten die Angst. Jetzt hatten sie Angst, das Evangelium zu verbreiten, beziehungsweise Leute anzusprechen. Sie hatten Angst, Flyer zu verteilen. Weil auch da Gedanken hochkamen, was werden meine Freunde von mir halten? Was würden die denken? Was würden die zu mir sagen? Und diese Angst blockiert uns. Und dann gibt es auch noch natürlich nicht nur die Angst vor den Menschen und deren Reaktion, sondern auch Angst vor den Methoden selber, wie man evangelisiert. Ich habe mit vielen Menschen geredet und eins ist mir immer deutlich geworden, bei den meisten ist es so eingebrannt, dass Evangelisation so funktioniert. Da ist jemand, der hat seine Bananenkiste unter dem Arm, der stellt sie in die Fußgängerzone, stellt sich drauf, schreit wie ein Marktschreier die Leute an und verteilt Traktate. So stellen sich ganz viele Menschen Evangelisieren vor. Das ist tief eingebrannt, auch wenn sie selbst schon irgendwas anderes kennengelernt haben, das ist bei denen tief verankert. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Und ich kann das verstehen, dass diese Art von Evangelisieren nicht jedermanns Ding ist. Aber wenn wir glauben, es gäbe nur diese Art und Weise, das Evangelium zu verbreiten oder zu den Menschen zu bringen, dann schrecken wir, erdachte Zahl von mir, 99% aller Christen ab, das Evangelium zu verbreiten, wenn wir uns auf diese eine Methode beschränken. Weil Menschen fühlen sich dabei unwohl. Auch vor dieser Methode haben sie Angst. Und ich möchte heute mit euch einmal die Angst angehen. Erstens, es gibt verschiedene Studien, wie zum Beispiel von der Bertelsmann Stiftung oder von der Uni Münster. Und die sagen aus, dass es über 50% der Menschen in Deutschland, dass sie religiös oder spirituell sind. Und das heißt, sie glauben an eine höhere Macht, wie zum Beispiel an einen Gott. Sie sind also für spirituelle oder religiöse Erfahrungen erstmal offen. Das heißt, jeder zweite Mensch außerhalb dieser Gemeinde, dem wir begegnen, ist erstmal offen für religiöse oder spirituelle Erfahrung. Und diese Menschen suchen natürlich dann nichts Theoretisches, sondern etwas Praktisches. Sie wollen es erleben, sie wollen es fühlen, sie wollen es spüren. Zweitens, wie schon angedeutet, wir sollten uns davon verabschieden, dass es nur eine Methode gibt, von Jesus zu erzählen. Es gibt nämlich unterschiedliche Stile. Das Wichtigste dabei ist aber deine persönliche Geschichte mit Jesus. Deine persönliche Geschichte mit dem Evangelium. Deine persönlichen Erfahrungen, die du mit Jesus gemacht hast. Denn dadurch können die Leute nachempfinden, wie du es erlebt hast. Sie spüren etwas von dieser Wirkung. Sie sehen es sogar an deinem Leben, diese Wirkung. Und dein Zeugnis, also deine persönliche Geschichte, ist letztendlich eine Predigt. Eine Predigt fürs Evangelium. Ich möchte euch zwei, ich hoffe, so mutmachende Beispiele erzählen. Obwohl es für mich persönlich ja nicht so mein Stil ist, in die Fußgängerzone einfach hineinzugehen, habt ihr die letzten Jahre immer mal wieder mitbekommen, dass ich trotzdem durch die Jugendevangelisationen in die Fußgängerzonen gegangen bin, um Menschen anzusprechen. Und ich muss mich da überwinden, ja. Und es ist trotzdem überraschend für mich gewesen, mit wie vielen Leuten ich eigentlich ins Gespräch gekommen bin. Die wenigsten haben gesagt, nein, danke, ich möchte davon nichts hören. Die wenigsten. Die meisten Menschen haben mir zugehört und haben sogar darauf reagiert. Und ich erinnere mich noch, dass ich hier vor euch stand, vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren war das, da erzählte ich euch, ich habe sogar für Menschen in der Fußgängerzone gebetet. Wo ich einfach die Menschen angesprochen habe, wo ich mit ihnen ins Gespräch gekommen bin und nach diesem Gespräch habe ich gefragt, darf ich für sie beten? Und es funktioniert. Keiner hat Nein gesagt, wo ich gefragt habe, darf ich für sie beten? Keiner. Menschen sind offen. Und es wäre eine Lüge, wenn wir sagen würden, die Menschen wären atheistisch. Die Menschen wären gar nicht offen für das Christentum. Die Menschen sind meistens eher abgeschreckt von der Institution Kirche, aber vom Glauben selber nicht. Denn sie wollen etwas Lebendiges haben, sie wollen etwas spüren, sie wollen etwas erleben. Und wenn wir mit unseren eigenen Zeugnissen kommen, dann ist da etwas, was spürbar und lebendig ist. Ein zweites Beispiel. Unsere Nichten, gerade mal so 18 und 20 Jahren, die ziehen von zu Hause aus und besichtigen eine Wohnung in Mainz. Und das ist eine richtig gute Lage, nahe der Innenstadt. Es ist wirklich eine richtig beliebte Gegend gewesen und es ist ein ganz begehrter Fleck. Und bei dieser Haus- oder Wohnungsbesichtigung, da waren sie nicht die Einzigen, sondern 20 Mitbewerber. Okay? Und diese Bewerber, die da mit waren, die sahen zum Teil gut aus, waren schick gekleidet, waren auch schon ein bisschen älter. Und sie mit 18 und 20 Jahren dachten sich, oh, ich bin noch Schüler, die andere, ich bin noch, habe gerade meine Ausbildung fertig gemacht. Wir kriegen die Wohnung nie. Die werden uns ablehnen. Wir haben gar keine Chance, diese Wohnung zu bekommen. Abends haben meine Frau und ich dann gebetet für die. Am nächsten Tag sagt ihnen eine Nichte zu uns, ich habe einen Anruf bekommen. Wir haben die Wohnung. Die war total überrascht, die war verwundert, die war erstaunt. Wie kann das eigentlich sein, dass wir diese Wohnung bekommen? Und wir haben gesagt, wir haben für euch gebetet. Wir haben für euch gebetet, dass ihr diese Wohnung bekommt. Und so, durch diese Überleitung, durch diese Brücke, wir haben für euch gebetet, kam ein Gespräch zustande über den Glauben. Es ist eine Tatsache, dass auch Menschen, die meisten, sich dann unwohl fühlen, wenn jemand, den sie überhaupt nicht kennen, vorher noch nie gesehen haben, dass sie sich einfach unwohl fühlen, wenn sie angesprochen werden. Wir neigen eher dazu, Leuten auch zuzuhören, die wir schon kennen, mit denen wir schon eine Begegnung haben. Und so können wir mit unseren Freunden, mit unseren Bekannten, mit denen, die wir vielleicht auch beiläufig kennen, kommen wir wahrscheinlich viel leichter ins Gespräch als mit Wildfremden auf der Straße. Auch das ist möglich, wie ich ja eben gesagt habe. Was will ich heute deutlich machen? Wenn wir Menschen ansprechen, brauchen wir keine Angst zu haben, weil ein Großteil der Menschen für Religiöses und Spirituelles erstmal offen ist. Und zweitens, wir müssen nicht in die Fußgängerzone gehen, um mit Menschen über den Glauben zu sprechen. In alltäglichen Situationen kann das mit Menschen geschehen. Da, wo wir schon Leute kennen, da, wo wir mit Leuten schon unterwegs sind. Wir bauen dann auf die Richtung auf, die die Unterhaltung schon genommen hat, und verwenden das Gesprächsthema als Brücke zu einem geistlichen Thema, beziehungsweise eine geistliche Erfahrung, die wir gemacht haben. Ja, ich versichere euch, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. In einer Zeit, in der die Jünger emotional aufgewühlt gewesen sind, ermutigt Jesus seine Jünger. Und man muss sagen, noch mehr. Er bevollmächtigt sie ja. Er sagt, ihr schafft es, ihr könnt es, ihr habt es drauf. Und so haben alle Generationen vor uns diesen Auftrag Jesu erfüllt. Ansonsten würden wir ja heute hier nicht sitzen. Und dieser Auftrag gilt auch heute noch. Egal, ob es nun große oder kleine Gemeinden sind, wie es Benjamin Klamt vor 2 Wochen gesagt haben. Egal, wie viele wir sind, ob wir alleine unterwegs sind oder gemeinsam, dieser Auftrag gilt noch. Und habe Mut, von der Botschaft Gottes zu erzählen. Denn wäre es nicht wunderbar, wenn andere Menschen das Gleiche erleben wie wir? Wäre es nicht herrlich, wenn Menschen durch das Evangelium verändert werden? Mein Wunsch ist das, dass sich Menschen verändern, weil sie dem lebendigen Gott begegnen, weil sie Jesus begegnen. Dass sie erneuert werden durch das Evangelium. Und dazu segne und bevollmächtige uns der allmächtige Gott. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du siehst, wie Auftrag und Realität manchmal so auseinanderklaffen und wie wir diesen Anspruch nicht immer so erfüllen. Und ich möchte dich bitten, dass du dich unserer Ängste vor allem annimmst, dass wir die überwinden können mit deiner Kraft und dass wir auch eine Leidenschaft für dein Wort, für dein Evangelium entwickeln und dann auch nochmal so für uns gewiss machen, welche Kraft steckt eigentlich dahinter und warum wir dieses Evangelium auch verbreiten wollen und möchten. Ich möchte dich bitten, dass du uns da wirklich Kraft gibst. Bevollmächtige uns und lass unsere Ängste uns überwinden. Vielen Dank, dass du uns schon gerufen hast, dass wir deine Kinder sind und dass wir dieses Evangelium für uns schon annehmen durften. Dir sei Lob und Dank für deine Begegnung, dass du dich auf die Welt gemacht hast, damit Menschen einfach nicht in der Sünde bleiben, sondern von dir gerettet werden. Amen.